halt keine normale Hinführung geben, sondern ich gebe den Part ab an der Rainer, der ja, zu der Reihe, die jetzt startet, über die Bergpredigt, einen kleinen Einstieg, eine kleine Hinführung für uns geben wird, dürfen wir uns darauf freuen.
Ja, guten Morgen auch von mir, das ist schon normal, ne? Das ist die Frage. Jedes Jahr hat ja in der kirchlichen Tradition ein bestimmtes Evangelium als Schwerpunkt. Und wer die ökumenische Bibellese als seine Bibellese hat, der liest in diesem Jahr Matthäus Evangelium. Jetzt gerade aktuell noch und im Juni, glaube ich, war die Bergpredigt dran. Und Matthäus hat ja so eine bestimmte Eigenart, das sind bestimmte Redeblöcke von den Lehren Jesu zusammengefasst. Also zum Beispiel die Endzeitrede am Ende des Matthäus-Evangeliums, das werden wir uns im November, Dezember mal anschauen, wieder mit besonderen Abenden dann im Dezember. Und die andere, die bekannteste Redezusammenfassung, der Redeblock ist die Bergpredigt. Das ist auch für manche entkürzte Menschen noch so das eines der letzten Dinge, die wir aus der Bibel kennen. Und darum habe ich gedacht, für die nächsten Gottesdienste, wo ich die Predigt mache, schauen wir uns da mal das Zentrum der Bergpredigt an. Und das Zentrum der Bergpredigt besteht aus drei geistlichen Übungen, die Jesus in Kapitel 6 thematisiert. Nämlich das Geben, also das Spenden, das Beten und das Fasten. Und diese drei geistlichen Übungen, die waren zur damaligen Zeit der Kern der jüdischen Frömmigkeit. Und Jesus nimmt diese Praxis der frommen Juden so ein bisschen unter die Lupe, kritisch unter die Lupe, und sagt aber selbst, weil die Juden das in seinen Augen falsch machen, sollt ihr das gar nicht machen zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, sondern macht es richtig. Er sagt also nicht, weil sie das Fasten ein bisschen übertrieben haben, sollt ihr gar nicht fasten. Weil die das Beten ein bisschen falsch gemacht haben, sollt ihr gar nicht beten. Weil die das Spenden eher so als Selbstdarstellung gemacht haben, sollt ihr gar nicht spenden, sondern er sagt, macht es richtig. Und in den nächsten Gottesdiensten, wie gesagt, wenn ich die Predigt mache, wird es in diese drei geistigen Übungen geben: Spenden, Beten, Fasten. Heute fangen wir mit dem Beten an. Und in diesem sechsten Kapitel, wo diese drei geistigen Übungen thematisiert werden, das könnt ihr daheim vielleicht nochmal anschauen, genauer anschauen, da ist eine Sache auffallend. Das sind 18 Verse und 10-mal in diesen 18 Versen geht es um den Namen Vater. Wenn man das mal mit unseren Augen der christlich Aufgewachsenen liest, sondern versucht, mit den jüdischen Augen zu lesen, dass es in 18 Verse 10-mal das Wort Vater vorkommt, als Gottesbezeichnung, dann können wir uns vielleicht vorstellen, wie revolutionär es in den Augen der Jüngerinnen und Jünger Jesu sich angehört hat. Unvorstellbar. Und eine zweite Sache, die einem auffällt, ist das Wort Gerechtigkeit. Die Überschrift über diesem sechsten Kapitel: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Und dieses Wort, was wir im Deutschen mit Gerechtigkeit hier übersetzt haben, das ist eines der Schlüsselworte der Bergpredigt. Und wir müssen da immer aufpassen, dass wir das nicht mit den Ohren des 21. Jahrhunderts hören, sondern dass wir verstehen, was mit diesem Wort, das eben im Deutschen leider mit Gerechtigkeit übersetzt ist, in den meisten Bibeln, was damit verstanden wird. Wir haben ja oft so von unserem gesellschaftlichen Verständnis Gerechtigkeit, denken wir, naja, jedem das Gleiche. Das heißt, dem Reichen was wegnehmen, den Armen geben, das ist unser Gerechtigkeitsverständnis. So wird es ja auch immer wieder benutzt in der politischen Diskussion. Aber das ist ein Verständnis aus der Französischen Revolution. Das ist kein biblisches Verständnis des Wortes Gerechtigkeit. Im biblischen Verständnis ist das Wort Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff. Und das heißt letztendlich gerechtfertigt sein vor Gott. Die Juden waren gerechtfertigt vor Gott durch ihr jüdisches Volksein. Christen sind gerechtfertigt vor Gott, wenn sie Jesus Tod am Kreuz annehmen. Da lauert also für uns, wenn wir das so lesen, eine Verständnisfalle. Deswegen ist es gut und ich wiederhole das gern immer wieder. Ihr habt das schon ein paar Mal gehört von mir. Gerechtigkeit in der Bibel hat kaum was mit dem Gerechtigkeitsverständnis unserer Gesellschaft zu tun. Und es ist dann eben die Frage, Jesusgerechtigkeit oder religiöse Selbstgerechtigkeit. Die Juden sind irgendwann einmal dahin abgedriftet, dass sie aus einer Selbstgerechtigkeit, aus einer Abstammung, Selbstgerechtigkeit, wir sind die Juden, wir sind das richtige Volk, wir gehören zu Gott, gelebt haben. Und Jesus stellt stattdessen seine Gerechtigkeit dem gegenüber, das Heil, das Gerechtsein aus dem heraus, was Jesus für uns getan hat. Nicht aus unserer religiösen Leistung heraus, sondern dass wir immer wieder auf das zurückfinden, was Jesus für uns getan hat. Und daraus resultiert dann eben ein neuer Lebensstil. Und der konzentriert sich in diesem sechsten Kapitel der Bergpredigt aus diesem Wort Vater. Und ohne eine gesunde Beziehung zu meinem himmlischen Vater wird es mit der Bergpredigt schwierig. Werde ich Schwierigkeiten haben mit dem, was ich da lese. Und auch da lauert dann immer wieder so eine kleine Falle, weil wir oft unbewusst unser Erleben von unserem irdischen Vater auf Gott übertragen. Wenn wir einen strengen irdischen Vater gehabt haben, dann übertragen wir das und haben ein strenges Gottesbild. Wenn wir einen laschen irdischen Vater gehabt haben, so wie ich, dann übertragen wir das unbewusst auch auf unser Gottesbild. Also müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir nicht aus Versehen unser irdisches Vaterbild, unser irdisches Vatererleben auf Gott übertragen. Bei diesem Begriff, genau, und Jesus möchte eben eine neue, eine Jesusgerechtigkeit hervorbringen durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben. Und ich habe ja schon öfter gesagt, ich lese die Bibel so immer auf Englisch auch noch, und da fällt einem in der Bergpredigt eine Sache auf, dass die Engländer eben zwei Wörter haben, wo wir nur das Wort Gerechtigkeit haben. Sie haben das Wort Justice, kann man sich gut merken, Justiz, Gerechtigkeit vor Gericht, und das Wort Righteousness. Und Righteousness bedeutet die religiöse Gerechtigkeit, eben diese Jesusgerechtigkeit. Und das alte deutsche Wort war Rechtschaffenheit. Das kommt aber in keiner Bibel mehr vor, das kommt in alten Bibeln vor, weil dieses Wort kaum mehr jemand nimmt. Also die Engländer haben da den Vorteil, dass überall in der Bergpredigt, wo wir Gerechtigkeit lesen, steht da Righteousness, Rechtschaffenheit. Und die logische englische Alternative ist dann eben für Selbstgerechtigkeit Self-Righteousness. Ich meine durch mein Leben, durch mein, was ich Gutes tue, wie ich das Klima schütze, wie ich vorbildlich bin im Umweltschutz, habe ich einen Anspruch, dass Gott mich doch annehmen muss. Oder weil ich alles Mögliche tue für ihn, mich engagiere in der Gemeinde, weil ich so viel in der Gemeinde tue, muss Gott mich doch annehmen. Nee, das muss er nicht. Er nimmt mich an, weil Jesus für mich gestorben ist. Und alles, was ich tue, ist die Folge dessen. Alles andere wäre Selbstgerechtigkeit, Self-Righteousness. Und ein entscheidender Satz, der sich in diesem sechsten Kapitel auch immer wieder wiederholt: Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Auch dieser Satz kommt viermal vor in diesen 18 Versen, und es ist schon deutlich, dass Matthäus uns durch diesen Satz was sagen will. Wer seine Frömmigkeit praktiziert um der Menschen willen, das heißt der Menschen in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, um angesehen zu sein in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, der hat seinen Lohn dahin, so sagt es Jesus dreimal. Wer aber seine Frömmigkeit praktiziert um Gottes willen, um Jesu willen, der wird vom himmlischen Vater belohnt werden. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. geht letztendlich um den Gottesbezug in dem, was ich tue und nicht um den Menschenbezug. Dass ich nicht irgendwas Christliches tue, weil das Menschen erwarten oder damit ich bei Menschen gut angesehen werde, sondern um Jesu willen. Und es ist gut, wenn wir immer wieder uns da zurückbesinnen, dass nicht irgendwann mal der Dienst der Kern unseres Glaubens wird und Jesus verdrängt, sondern dass immer Jesus der Kern unseres Glaubens bleibt und unsere Identität als Christen. Soweit eine kleine Einführung in die Bergpredigt und nachher geht es dann um die erste dieser geistlichen Übungen, die in dem sechsten Kapitel in Matthäus erwähnt werden, um das Beten. Für die Predigt habe ich mir noch ein bisschen Verstärkung geholt. Ich habe einen guten Freund eingeladen. Der war vor Corona schon mal hier, aber Corona liegt ja, die Zeit vor Corona liegt ja so weit zurück in unserem Verständnis. Da ging es auch mal um Gebet in der Predigt. Und der gute Freund, der heißt Kurt. Ich weiß nicht, ob sich jemand an Kurt erinnert, aber ich glaube, Corona liegt schon so weit zurück. Kann sich jemand an Kurt erinnern? Die Sabine liegt super. Und der ist, wie gesagt, ein bisschen schüchtern, weil der wird immer übersehen. Deswegen hat er sich auch jetzt ein bisschen so in der Ecke versteckt. Also, wenn jetzt die Kinder noch da waren, würde ich sagen, können wir mal alle Kurt rufen. Ich weiß nicht, ob man das mit Erwachsenen auch machen kann in so einem Gottesdienst. Martin, meinst du, das kann man machen? Dann rufen wir doch alle mal Kurt. Also wenn er so lieb gebeten wird, dann kommt er wahrscheinlich. Moment. Ja, das ist Kurt. Vielleicht fällt euch jetzt manchen das wieder ein bisschen ein. Kurt, der steht immer in irgendeiner Ecke. Und meistens läuft man ihm vorbei. Die letzten 4 Jahre sind auch wahrscheinlich alle an Kurt vorbeigelaufen, bis auf eine Person. Die hat sich Kurt mal ein bisschen genauer angeguckt und hat festgestellt, der ist abgelaufen. Alle unsere Feuerlöscher sind abgelaufen. Aber das war die einzige Person die letzten 4 Jahre, die mal hier war in unserem Haus, die Kurt wirklich beachtet hat. Und so wie Kurt geht es manchmal auch Gott. Die Menschen beachten ihn nicht, aber wehe es brennt, dann schreien alle nach Kurt. Wo ist Kurt? Wo ist Kurt? Warum lässt Kurt das zu? Wo ist Kurt? Und dann rennen sie zu Kurt und er soll das Feuer löschen. So geht es manchmal Gott auch in unserer Gesellschaft. Keiner beachtet ihn, aber wehe, es passiert irgendwas Schlimmes, dann rufen alle nach Kurt. Oder sagen dann vielleicht sogar, warum lässt Kurt das zu? Aber so soll es natürlich nicht sein. Gebet soll nicht nur dann geschehen, wenn es brennt, wenn man dann nach Gott ruft. Und euch betrifft das natürlich alle nicht, sondern nur Menschen, die nicht hier sind, weil ihr habt ja keine Kurzgebete, sondern eure Gebete sind ja wahrscheinlich ein bisschen anders geprägt. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie beten wir? In der Lukas-Ausgabe von der Bergpredigt war der Auslöser fürs Vaterunser die Frage der Jünger: Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. So haben sie Jesus gefragt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Gott gefragt habt: Wie soll ich denn beten? Herr, lehre uns beten. Herr, lehre mich beten. Wo haben wir beten gelernt? In der Familie, in der Jugendarbeit, von irgendwelchen Vorbildern. Woher haben wir beten gelernt? Das ist ja alles gut, aber vielleicht gäbe es ja von Jesus tatsächlich noch was zu lernen, wie man betet. Herr, lehre uns, Herr, lehre mich beten. Und rund um diese Frage, Herr, lehre uns beten, die die Jünger gestellt haben, weil sie einfach so nahe bei Jesus waren und gesehen haben, dass er in einer gewissen Art und Weise Umgang mit seinem himmlischen Vater pflegt, was andere offensichtlich so nicht gemacht haben, ist auch die Frage, wie beten wir, wann beten wir? Die Jünger haben beobachtet, dass Jesus früh am Morgen oft aufgestanden war, bevor es hell wurde, das ist dann so um 5:30 ungefähr in der Gegend. Jesus aufgestanden, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus hat oft morgens oder nachts gebetet. Er hat sich immer wieder von den Alltagsaktivitäten zurückgezogen, um das Gespräch mit seinem himmlischen Vater zu suchen. Wir sagen manchmal ja relativ schnell, dafür habe ich keine Zeit. Wer relativ schnell sagt, dafür habe ich keine Zeit, hat vielleicht für viele andere Sachen Zeit. Martin Luther hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich viel beten. Aber vielleicht ist ja eher die Frage, von was ist mein Gebetsleben geprägt? Sind es dann vielleicht doch Feuerwehrgebete oder Stoßgebete? Ich habe lange Zeit gedacht, Gebet und Christsein gehört doch ganz selbstverständlich zusammen. Und im Laufe meines christlichen Lebens habe ich dann aber gemerkt, dass es so selbstverständlich nicht ist. Nicht einmal bei Pastoren oder bei vollzeitlichen Mitarbeitern im Reich Gottes. Bei vielen Christen schläft das Gebetsleben immer wieder ein. Bei mir wird es irgendwann einmal zu einer gewissen Routine. Und darum ist es gut, wenn es immer wieder einen Weckruf gibt. Wenn wir immer wieder mal einen Weckruf bekommen und zurückgeführt werden auf das, wie es Jesus mal gedacht hat. Vielleicht ist die Predigt auch so ein Weckruf. Schauen wir mal, was Jesus vor dem Vaterunser sagt. Wenn ihr betet, macht das nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Zur Zeit Jesu war das Beten im Judentum hoch angesehen. Beten ist wichtiger als gute Werke. Wer in seinem Haus betet, umgibt es mit einer Mauer, die stärker als Eisen ist. Zwei rabbinische Worte zum Gebet aus der Zeit Jesu, die da überliefert sind. Und die Juden hatten bestimmte Art, bestimmte Anzahl von Gebetsrituale. Sie hatten zum Beispiel das 18-Bitten-Gebet. Dieses 18-Bitten-Gebet bestand aus 970 Worte, 10-mal so lang wie das Vaterunser. Das haben die Juden dreimal am Tag, also die frommen Juden, dreimal am Tag dreifach gesprochen. Ist also schon eine ganz schöne Übung, ne? Dreimal täglich, dreifach dieses 18-Bitten-Gebet sprechen. Und sie hatten dann noch natürlich auch dieses berühmte Schema Israel, höre Herr, der höre Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr, was sie auch immer wieder gesprochen hatten. Und es gab dann auch noch Gebete für bestimmte Anlässe. Drei tägliche Gebetszeiten, 9 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, 15 Uhr nachmittags. Und so wie die frommen Muslime das heutzutage oft tun, haben sie ihre Gebete öffentlich verrichtet. Die haben sich also nicht irgendwohin zurückgezogen, sondern haben das in aller Öffentlichkeit getan. So wie Muslime ihren Gebetsteppich ausrollen, so haben sie das auch getan. Und wenn man sich das so bewusst macht, dass sie dann da standen mit gebeugtem Kopf, geöffneten Händen, haben da ihre Gebete gemurmelt. Wenn man an der Klagemauer in Jerusalem ist, kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie das zur Zeit Jesu war. Da hat sich natürlich dann eine gewisse Gebetsroutine entwickelt. Auch die Tendenz der Showgebete einfach deutlich zu machen in der Öffentlichkeit, ich bin fromm, ich bete in der Öffentlichkeit. Und kein Wunder, warnt dann Jesus seine Jünger vor plappernden Gebeten, gedankenlosen Beten, ehrfurchtslosen Beten. Heute haben wir diese Probleme eigentlich nicht. weil jemand seinen Gebetsteppich irgendwo in Geilauf ausrollt, um da öffentlich zu beten. Uns wird eher gesagt, seit Jahrzehnten, Glaube ist Privatsache. Und vielleicht würde Jesus zu uns genau was anderes sagen. Geht ein bisschen mehr raus, zieht euch nicht so weit zurück. Es gibt nicht zu viel öffentliche Frömmigkeit von euch, sondern eher zu wenig. Aber damals war es eben so, dass Jesus seine Jünger gewarnt hat, eben nicht die Pharisäer, die frommen Juden, die Sadduzäer, sich als Vorbild zu nehmen. Herr, lehre uns beten. So haben sie dann ihn gefragt. Und er setzt zu dieser Rede an. Und ich glaube schon, diese Frage, wenn ich diese Frage stelle, das drückt schon eine innere Haltung aus. Und das hängt schon auch damit zusammen, welches Feuer des Heiligen Geistes in mir brennt. Ob ich wirklich von Jesus lernen will, wie ich in seinem Namen beten kann. Und dieses Wort, wir beten in Jesu Namen, ist ja keine fromme Floskel, die man auch an der Gebet anhängt, sondern es ist wie wenn Jesus selber beten würde. Herr, lehre uns beten. Das heißt, ich möchte so beten, wie du beten würdest in dieser Situation. Und dieser innere Wunsch nach mehr Verständnis von Gebet, das drückt schon auch ein Wirken des Heiligen Geistes aus. Und wenn es zu geistlichen Aufbrüchen kommt, ist dafür immer lang anhaltendes Gebet verantwortlich. Gebet von Einzelnen, aber auch von denen, die sich diesen Einzelnen anschließen. Das Christentum in Südkorea während der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist dafür ein wunderbares Beispiel. Da ist das Christentum gewachsen von ein paar Prozent Christen zu 30% der Bevölkerung. Und die haben ein Gebetsleben an den Tag gelegt, das ist unglaublich. Tausende haben sich täglich morgens vor der Arbeit getroffen, morgens um 5 in ihren Kirchen, haben für das Land gebetet, haben dafür gebetet, dass Menschen zum Glauben kommen. Es gab und gibt einen Gebetsberg in Südkorea, wo die Menschen hingegangen sind, einige Tage, um zu fasten und zu beten, dass einfach mehr aus ihrem Volk zum Glauben kommen. Und am Schluss gab es 30% Christen, nicht 30% Kirchenmitglieder wie bei uns, sondern 30% Christen, die sonntags in den Gottesdiensten gingen, waren und sind in Korea. 30% der Geildorfer wären 4.500 Menschen. 4.500 Menschen jeden Sonntag im Gottesdienst. Könnt ihr euch das vorstellen? So hat sich das in Südkorea entwickelt. Herr, lehre uns beten. Diese Frage drückt einen geistlichen Hunger aus. Einen geistlichen Hunger, mehr zu verstehen, dass mein Gebet wirkungsvoller ist, dass ich wirklich verstehe, wie ich beten soll, aus dieser Beziehung heraus zu Jesus, zu meinem himmlischen Vater. Und die Frage ist natürlich dann logischerweise an uns, haben wir diesen geistlichen Hunger nach mehr Gebetsverständnis? Und in dieser Folge von dieser Frage hat Jesus seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollen. Das Vaterunser ist also ein Lehrgebet. Es ist nicht in erster Linie ein liturgisches Gebet, auch wenn es wir so oft abgespeichert haben, weil das einzige Gebet noch ist, was die Menschen kennen im entkirchlichen Deutschland, sondern das ist ein Lehrgebet. Und deswegen kann man das Vaterunser auch für sein persönliches Gebetsleben als Leitfaden nehmen. Und das würde ich jetzt gern mit euch so ein bisschen durchgehen, vielleicht auch so ein bisschen meditativ durchgehen. Ihr könnt es dann, wenn ihr wollt, gern mitnehmen nach dem Gottesdienst, so einen kleinen Flyer, wem das vielleicht hilft, sein persönliches Gebetsleben immer mal wieder am Vaterunser zu orientieren. Ich mache das entlang der Bruns-Übersetzung, weil die diesen Teil des Lehrgebets Jesu eigentlich ganz gut wiedergibt, so wie es im griechischen Verständnis war. Das ist ja immer wieder umkämpft. Der Papst hat vor ein paar Jahren mal einen Anlauf unternommen, diese Bitte, führ uns nicht in Versuchung zu verändern, weil er sagt, das ist eigentlich nicht sinngemäß, wie wir das beten, aber die Traditionen waren stärker. Und so gibt es immer wieder Versuche, das Vaterunser dem eigentlichen Sinn anzupassen, aber die Tradition ist meistens stärker. Unser Vater in den Himmeln. Vor dem Vaterunser sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Eigentlich muss ich Gott nicht über meine Bedürfnisse informieren. Er kennt sie. Und diese Gewissheit, dass mein himmlischer Vater meine Bedürfnisse kennt, dieses Vertrauen sollte mein Leben durchdringen. Es sollte in meine Bitten, in mein Gebetsleben einfließen. Und dieses Vertrauen soll auch diese Anrede unser Vater ausdrücken. Das Gebetsleben der Jünger Jesus soll von einem neuen Vertrauen geprägt sein. So wie sie es bei Jesus selber gesehen haben. Johannes schreibt in seinem Evangelium, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, haben wir die Macht, Gottes Kinder zu werden und wir dürfen ihn Vater nennen. Kindschaft Gottes hat was mit Macht zu tun, mit Vollmacht, mit Kraft, mit Vertrauen. Und gleichzeitig sollten wir das nie selbstverständlich nehmen. Sollten wir immer in einer gewissen demütigen Haltung uns bewusst sein, dass das alles nur aus Gottes Gnade geschieht. Und dass es ein Vorrecht ist, als Kind Gottes Vater sagen zu dürfen. Und das Wort Vater, das ist ein ganz wesentlicher Teil des Evangeliums, der guten Nachricht, die Jesus gebracht hat. Für die Juden unvorstellbar. Und er schließt uns damit eine neue Dimension des Betens auf. Eine neue Dimension des Gottesnamens. Und gleichzeitig sollen wir in der Spannung bleiben, dass es kein Westentaschengott ist, den man in der Tasche hat, kein Talisman, sondern dass unser Vater in den Himmeln ist. In seiner himmlischen Welt, unendlich weit weg von uns als Schöpfergott und trotzdem als Vater unendlich nahe. Und in diese Spannung sollten wir aushalten, nicht auflösen. Und gleichzeitig ist Gott heilig. Dein Name werde geheiligt. An der Stelle kann ich immer wieder Danke sagen, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er diesen unendlich weiten Weg zu Gottes Heiligkeit überwunden hat, die Brücke zwischen Gott und mir ist. Und gleichzeitig macht dieses Unser auch deutlich, dass Christ seine Gemeinschaftsreligion ist. Von Gott nur gemeinschaftlich gedacht wird. Und wir können natürlich, es ist ja auch eine Art Lob, dass wir Gott loben, ihm danken, wie er ist, gütig, gnädig, freundlich, liebevoll, gut, fürsorglich. Danken und loben führt letztendlich zur Anbetung, dem vor Gott stehen und staunen, dass er uns den Zugang zu seiner Heiligkeit gewährt. Geheiligt werde dein Name, heißt auch immer wieder, geheiligt werdest du. Name steht in der Bibel immer für Person. Wenn wir im Namen Jesu beten, heißt das, wir beten so, wie wenn Jesus selber beten würde in dieser Situation. Deine Königsherrschaft komme, dein Reich komme, beten wir oft. Erst jetzt kommen wir zu den Bitten. Und selbst die fangen bei Gott an. Es geht noch nicht um unsere Bedürfnisse. Die Bitten beginnen bei Gott, was ihm wichtig ist. Und diese dreifache Anrede, dein Name, deine Königsherrschaft, dein Wille geschehe, die macht auch nochmal grammatikalisch deutlich, es geht um Gott. Es geht nicht um mich, ich bitte dich, ich, sondern du. Du, dein Name, deine Königsherrschaft, dein Wille. Vater unser hilft uns, uns auf Gott zu konzentrieren, dass wir wegschauen erstmal von uns und von unseren Bedürfnissen, weil wir wissen, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt. Dein Reich komme, deine Königsherrschaft komme, so heißt es wörtlich übersetzt, mit einem doppelten Sinn, deine Königsherrschaft, Basilea, das griechische Wort, die meint tatsächlich die Regentschaft eines Königs, dass sich das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ausbreitet in unserer Welt, dass immer mehr Menschen sich Jesus unterstellen, freiwillig unterstellen, sagen, ja, Jesus sei mein König. Und gleichzeitig die Bitte, dass Jesus wiederkommt und sein Reich sichtbar aufrichtet. Maranatha war der Gebetsruf der ersten Christen. Herr, komm, auch das darf immer wieder unser Gebetsruf sein. Komm nicht erst in 10 oder 5 Jahren, sondern komm schnell, so wie es in der Offenbarung formuliert ist. Dein Wille geschehe, deinen Willen, himmlischer Vater, für mein Leben möchte ich verstehen. Ich bin bereit, deinen Willen in meinem Leben umzusetzen, meiner Partnerschaft, der Familie, der Arbeitsstelle, der Nachbarschaft, in meiner Gemeinde, in meinem Verein, in meinem Bankkonto, in meinen Sicherheiten und Unsicherheiten, mit meinen Worten, mit meiner Vergebung gegenüber anderen, mit meiner Liebe gegenüber anderen Menschen. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hier kann ich auch ganz konkret für Situationen beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in Russland. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch durch Olaf Scholz, durch Joe Biden, durch Winfried Kretschmann oder durch den Gemeinderat in Galdorf. Dein Wille geschehe in den Wahlen in Hessen und Bayern im Herbst. Paulus schreibt ja, unser oberstes Gebetsprinzip, unser oberstes Gebetsanliegen soll sein, dass wir für die Verantwortlichen und für die Gesellschaft beten. Und das können wir nur, wenn wir wissen, dass Gott meine Bedürfnisse kennt. Dann können wir weggucken von mir und meine Bedürfnisse, weil ich weiß, dass mein himmlischer Vater meine Bedürfnisse kennt. Dann kann ich für andere Dinge beten. Unser Brot für den morgigen Tag gib uns heute. Jetzt kommen wir zu uns. Und das ist die sinngemäße Übersetzung. Unser Brot für den morgigen Tag gib uns heute. Auch hier geht es um die Mehrzahl. Nicht mein Brot gib mir, sondern unser Brot. Auch das macht wieder deutlich, dass Christsein ein Gemeinschaftscharakter hat, die Gemeinschaftsreligion ist. Auch in der Gemeinde sind wir füreinander da, miteinander unterwegs, nicht als Einzelne. Corona-Zeiten sind vorbei, wo man als Einzelne vor dem Bildschirm saß. Jetzt geht es wieder, diesen Gemeinschaftsgedanken zu praktizieren. Für uns in Deutschland ist diese Bitte ja kaum zu verstehen. Für unsere Glaubensgeschwister weltweit ist es ein bisschen anders. Manche leben das so, erleben das so wie damals. Damals gab es Tagelöhner zur Zeit Jesu. Die sind morgens irgendwo hingegangen an einen bestimmten Ort und haben gewartet, dass sie jemand engagiert. Und dann wird so eine Bitte, unser Brot für den morgigen Tag gibt uns heute, schon nochmal ganz aktuell. Weil wenn sie heute keine Arbeit finden, wissen sie nicht, was sie morgen essen sollen. Und viele unserer Glaubensgeschwister sind tatsächlich auch in solche Situationen. Als ich mal in Indien war, waren wir in einer Gemeinde mit vielen armen Menschen, die Tagelöhner waren. Und für die war das wirklich ein Opfer zu sagen, wir gehen sonntags nicht zur Arbeit. Als Tagelöhner fehlt dir ein Siebtel deines Einkommens, wenn du den Sonntag heiligst. Von da ist diese Bitte dann schon einmal existenziell. Nicht nur unser Brot für den morgigen Tag, sondern auch noch für übermorgen gibt uns heute, weil wir den morgigen Tag heiligen, weil es Sonntag ist. Und so ist aber auch diese Bitte schon auch ein Gedanke wert an uns, was geben wir weiter an den weltweiten Leib Christi. gefunden. Natürlich können wir das auch übertragen sehen. Unser geistliches Brot gib uns. Jesus sagt ja, dass wir nicht nur von dem leben, was wir an Nahrung haben, nicht nur vom irdischen Brot leben, sondern vom Wort Gottes als geistliches Brot leben. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Manchmal der Teil des Vaterunsers, der am wenigsten beachtet wird, dass Schuldvergebung nur dann geschieht, wenn wir auch anderen vergeben. Und auch da geht es nicht darum zu denken, ich muss halt vergeben, sondern auch da geht es um das rechte Vaterverständnis, das Jesus so betont in diesem 6. Kapitel. Wie Gott mir, so ich dir. So wie Gott mir vergibt, so vergebe ich dir. Und es ist in der vollendeten Vergangenheit geschrieben und formuliert. Vollendete Vergangenheit ist erledigte Vergangenheit. Ich lasse die Schuld anderer an mir tatsächlich los. Ich trage es nicht mehr mit mir rum, sondern ich lasse es tatsächlich los. Vollendete Vergangenheit ist erledigte Vergangenheit. Gib uns nicht der Versuchung preis, sondern bewahre uns von dem Bösen. Wörtlich übersetzt, gib mir die Kraft, die Prüfungen, denen ich ausgesetzt bin, zu bestehen. Deswegen hat der Papst versucht, diesen Teil des Vaterunsers grammatikalisch zu verändern, aber wie gesagt, die Traditionen waren stärker. Man kann auch sagen, gib uns die Kraft, den Prüfungen unseres Glaubens standzuhalten. Versuchungen, Prüfungen, Anfechtungen sind nicht dazu da, uns zu Fall zu bringen, sondern unseren Glauben zu stärken. Paulus schreibt, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Versuchungen sind normal, aber wir haben die Kraft, ihnen zu widerstehen, sie zu überwinden. Und nicht Gott führt uns in Versuchung, sondern, Jakobus schreibt es, unser innerer Mensch, unsere Begierden führen uns in Versuchung. Gib mir die Kraft, die Prüfungen, denen ich ausgesetzt bin, zu bestehen. Auch da können wir manche bitte anschließen, wenn wir das als Leitfaden nehmen, gib mir die Kraft, den erotischen Versuchungen unserer Gesellschaft zu widerstehen. Gib mir die nötige Widerstandskraft, meinen menschlichen Schwächen zu widerstehen, damit Mr. S. mich da nicht überwinden kann. Und gib mir die Kraft, Versuchungen zu erkennen und ihnen zu widerstehen. Und sie überhaupt erkennen. Jakobus schreibt, selig ist der Mann oder die Frau, der die Versuchungen erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Bewahre uns von dem Bösen. Auch das wieder eine doppeldeutige Bitte. In der Jetztzeit, bewahre uns von dem Bösen, das in dieser Welt aktiv ist, aber auch für die Wiederkunft Jesu. Dann wird der Böse endgültig besiegt werden, wir werden befreit und errettet, weil er dann ein für alle Mal gerichtet und vernichtet wird. Auch das kann uns, wenn wir das bewusst beten, uns deutlich machen, wo sind wir gerade Mr. S. ausgeliefert. Und die Autoren des Neuen Testaments sind da absolut realistisch. Paulus schreibt, dass wir immer wieder den Angriffen ausgesetzt sind und dass wir am bösen Tag Widerstand leisten sollen. Jakobus schreibt, seid Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und zum Schluss, denn dir gehört die Herrschaft, die Kraft und die Ehre durch alle Zeiten hindurch. Und damit wird auch am Ende nochmal Gottes Größe gelobt, sein Sieg proklamiert. auch über die Dinge, die ich noch nicht sehe, aber die ich im Vertrauen auf meinen himmlischen Vater glauben kann. Eine Konzentration auf Gott steht am Anfang des Vaterunsers und am Ende. Unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt, deine Königsherrschaft komme, dein Wille geschehe. Denn dir gehört die Herrschaft, die Kraft und die Ehre durch alle Zeiten hindurch. Der Anfang und das Ende des Vaterunsers ist letztendlich ein Lob Gottes. Ein Lob Gottes, das am Anfang und Ende unserer Gebete stehen soll. Konzentration auf Gott, auf ihn, auf seine Macht, auf seine Möglichkeiten soll unsere Fürbitten, unsere Bitten umrahmen.